Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch von dieser Stelle. Ich habe das noch an hier, nachdem ich das jetzt 9 Wochen anhatte. Und gestern ist eigentlich der Tag, wo ich es abmachen kann. Ich wollte nur noch mal es dran lassen, damit ihr wisst, dieses Ding hatte ich an. Viele haben mich gefragt, was hast du da gehabt? Denke ich, erzähle ich es von hier oben, dann geht es schneller. Da muss ich es nicht so oft erzählen. Ja, ich hatte einen Badeunfall. Kann passieren. Ich bin gesprungen in der Oberilsmühle. Es war so, ist ja so moorig, man sieht da nicht richtig. Und ich habe einen Köpfer gemacht auf einen Pfosten eines alten Stegs aus Holz und Metallkuppe und habe mir einen Halswirbel gebrochen, die ersten 2 Brustwirbel gebrochen. Ich war dann hinterher beim Arzt und die haben mal festgestellt, wenn das Ganze eine verschobene Fraktur gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich hohe Querschnittslähmung, weil Halswirbel, im Rollstuhl gewesen oder tot. Und ich habe hinterher mit vielen, als wir so im Urlaub waren auch, kamen viele Leute auf mich zu und nicht wenige haben gesagt, ich hatte mal früher einen Freund, der hat auch so einen Unfall gehabt. Und es war erstaunlich, für mich selber, wie nah es doch, sage ich mal, daran gewesen ist, dass es hätte ganz anders ausgehen können. Dass ich ein Leben vor mir wahrscheinlich gehabt hätte im Rollstuhl oder ich wäre gar nicht mehr da. Und das ist eine Zeit gewesen, wo ich natürlich, wenn ich im Urlaub war, Leute gesehen habe, zum Teil im Rollstuhl, habe ich gesagt, Mensch, das hätte jetzt passieren können, wenn Gott nicht seine Hand über mir gehalten hätte. Und manche haben dann gesagt, du hast Glück gehabt, als sie das gehört haben. Andere Ärzte haben auch gesagt, als sie das MRT gesehen haben, ja, sie können noch mal Geburtstag feiern. Oder Leute aus der Gemeinde haben gesagt, Marcel, Gott hat dich echt bewahrt. Er hat noch irgendwas mit deinem Leben vor. Was bei mir so gut ausgegangen ist, ist letztes Jahr bei einem Freund von mir, ein passionierter Motorradfahrer, ungefähr so alt wie ich, 5-facher Vater, anders ausgegangen. Er war Christ und Jurist, wir haben uns jedes Jahr 2-mal gesehen, war deiner Leitung, war Ältester sogar einer Gemeinde, hat gepredigt, Direktor eines Amtsgerichts. Eigentlich soweit, schöner Ablauf, wo ich sage, er war super intelligent. Gott hätte ihn gewiss noch viel gebrauchen können. Er fährt auf einer Bundesstraße, ungefähr so mit 100, vielleicht auch etwas mehr, ich weiß es nicht, wird man nicht mehr so genau feststellen können. Und eine Frau kommt mit dem VW-Transporter raus, nimmt ihm die Vorfahrt und er war an der Unfallstelle noch tot. Ich denke an Helene Wall, die einige von uns kennen, die von uns gegangen ist. Es ist keine Garantie, habe ich da festgestellt, dass Gott seine schützende Hand immer über uns hält. Ich meine, das Gute, was wir haben als Christ, ist, wir wissen, wohin wir gehen. Wissen wir das? Weißt du, wohin du gehst? Wer oder was gibt dir die Garantie, dass in der nächsten Woche alles glatt geht und du irgendwann vielleicht mit 80, 90 alt und lebenssatt sterben wirst? Wer oder was gibt dir die Garantie? Ich habe dann natürlich mich in dieser Situation auch viel mit Bibelstellen auseinandergesetzt. Und eine Bibelstelle steht im Psalm 90, Vers 12. Da heißt es, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Es geht darum, dass wir klug werden. Es gibt so Stellen, die sagen, nichts ist so sicher wie der Tod am Ende eines Lebens. Wann es ist, das wissen wir nicht. Aber jeder Mensch hat das irgendwann vor sich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns auch wenn wir jetzt diesen Lobpreis der Freude gemacht haben, ich denke, im Leben kommt immer beides zusammen, Freude und Leid, dass wir uns auch Gedanken machen, wie will ich mein Leben gestalten? Wie kann ich mein Leben klug gestalten? Gestaltest du dein Leben klug? Was mir in der Vorbereitung deutlich geworden ist, es gibt kleine Zeiten, kleine Zeitpunkte, die entscheiden über ganz große Zeiten, über Epochen. Es gibt es im Natürlichen und es gibt es auch im Geistlichen. Beispiel. Ich weiß nicht, wer von euch segelt, der kennt es, so eine Pinne. Eine Pinne ist ein kleiner Stock, der läuft zu einem Steuerruder. Man bewegt den so ganz einfach mit der Hand. Und diese Pinne bewegt dieses Steuer und das Steuer wiederum bewegt ein großes Schiff. Das ist ein kleines Ding, das einen großen Effekt hat, eine große Auswirkung hat. Es gibt das in verschiedenen Bereichen. Es gibt zum Beispiel die Zunge, wird uns berichtet in Jakobus 3, Vers 6, ist auch so etwas, oder 3, Vers 5, etwas Kleines, das doch den ganzen Körper beeinflussen kann. Und dann wird auch da geredet, ein kleines Streichholz, ein kleines Feuer kann einen riesen Waldbrand entfachen. Es gibt kleine Dinge, die große Auswirkungen haben. Und mir ist deutlich geworden, es gibt auch kleine Zeiten. Kleine Zeit, ich sage, im Griechischen ist das Wort Kairos, ein bestimmter Zeitpunkt. Und mir ist aufgefallen, da hängt es davon ab, wie ich mich entscheide. Und es hat Auswirkungen auf eine ganz große Epoche. Zum Beispiel in meinem Leben. Es macht einen Unterschied, ob ich in dem Moment mich entscheide und sage, ich springe da rein, oder ob ich sage, nee, mache ich nicht. Oft wissen wir es erst im Nachhinein, ob so ein Zeitpunkt da war. Aber es gibt diese Zeitpunkte im Natürlichen und es gibt sie im Geistlichen. Im Geistlichen ist es auch so, dass unser Leben hier, heißt es eben auch in diesem Psalm, du hast gesagt, diese Psalmen, das war lustig gemeint, du magst sie nicht so, doch stehen da so viele Wahrheiten drin, wie dieses mit dem Wasser des Lebens. Und da heißt es auch, unser Leben, Psalm 90,3, ist wie ein Gras. Am Morgen geht's auf und abends ist es schon wieder verwelkt. Natürlich ist unser Leben lang, 80 Jahre, 90 Jahre. Ich habe jetzt in der Zeitung gelesen, in Japan sind über 60.000, die mittlerweile sogar über 100 sind. Aber trotzdem ist dieses Leben im Vergleich zur Ewigkeit wie so ein Hauch. Aus Gottes Perspektive ist es etwas, was nur so ein kurzer Zeitmoment ist. Und das Wichtige ist, dieser kurze Zeitmoment, dein kleines Leben, was du hier lebst und jetzt lebst, entscheidet darüber, wo du deine Ewigkeit verbringst. Und die ist verglichen zu diesem kurzen Zeitmoment wie ein Hauch. Zack, es ist vorbei. Und deswegen ist es so entscheidend, wie du diese Zeit lebst. Und es kommt in dieser Zeit darauf an, dass du eine ganz wichtige Entscheidung triffst. Du bist hier auf der Erde und hast die Gelegenheit, eine Entscheidung zu treffen für Jesus oder gegen Jesus. Das ist total wichtig, weil es davon abhängt, wie deine Entscheidung aussieht. Ich weiß nicht, die meisten, denke ich, haben diese Entscheidung getroffen. Das ist etwas sehr Gutes. Aber ich möchte es einfach nochmal, ich weiß nicht, ob jeder diese Entscheidung getroffen hat. Weil es ist eigentlich etwas, und das werden wir nachher auch in den anderen Punkten sehen, es ist wichtig, dass wir in diesen Kairosen, in diesen kleinen Zeitpunkten uns weise und richtig verhalten, damit unsere Entscheidungen richtig gestellt werden. Jesus ist auf die Welt gekommen. Er ist Mensch geworden. Und er hat das Sündenproblem gelöst. Das, was diese Trennung zwischen Gott und den Menschen bewirkt hat. Und er ist ans Kreuz gegangen. Er ist gestorben, objektiv, für die Sünden der ganzen Menschheit. Und danach hat Gott ihn auferweckt und hat ihn erhoben zum Herrn aller Herren. Jesus ist jetzt der Herr des Kosmos. Aber das ist eine objektive Tatsache. Objektiv bedeutet, das ist so, ob du es glaubst oder nicht. Aber es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied. Wenn du das glaubst und wenn du das mit dem Munde bekennst, dann wird es für dich persönlich einen Unterschied machen. Und mir ist aufgegangen in dem Zusammenhang, wann habe ich diese Entscheidung richtig getroffen? Es geht nicht nur, dass ich glaube, dass Jesus meine Sünden vergeben hat, sondern mir ist aufgefallen, es sind zwei Komponenten, die zu einer richtigen, ich sage Bekehrung, zu einer richtigen Entscheidung für Jesus dazugehören. Das erste ist, Jesus hat objektiv das Sündenproblem gelöst. Ja? Und das Zweite ist, er ist Herr der Herren. Objektiv ist er eingesetzt worden als Herr des Universums, Herr des gesamten Kosmos. Und das Entscheidende, wenn wir eine Entscheidung für Jesus treffen, ist nicht nur, dass wir glauben, dass er für unsere Schuld gestorben ist. Das ist ein Punkt und ein ganz entscheidender Punkt. Weil in dem Moment, wenn ich das glaube, wenn du das glaubst, wird das, was Jesus objektiv gemacht hat, aktiviert. Das ist wie, wenn du ein Haus hast, was super verkabelt ist. Da ist Strom, da sind Lichtschalter da, aber du drückst den Lichtschalter nicht. Dann wird es nicht hell, obwohl alles getan ist. Genauso hat Jesus alles gemacht. Aber es hängt von dir ab, ob du daran glaubst. Wenn du diese Entscheidung in deinem Leben triffst, dann macht es den Unterschied. Dann hast du diesen Kairos richtig gewählt. Und das Zweite, Jesus ist objektiv Herr der Herren. Und es wird die Zeit kommen, wir haben das gesungen, wo jedes Knie sich beugen wird und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus der Herr ist. Und eine echte Entscheidung für Jesus triffst du nur dann, wenn du sagst, ja, Jesus, ich glaube das nicht nur, sondern du sollst ab jetzt Herr meines Lebens sein. Und das ist ganz entscheidend. Wenn ich nur sage, ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist und ich lebe weiter und ich habe nicht diese zweite Komponente, dass Jesus der Herr meines Lebens ist, habe ich es nicht richtig verstanden. Und ich glaube, dass wir auch da, dass wir teilweise ein zu billiges Evangelium verkündet haben, weil es darum geht, Jesus wirklich als Herrn anzuerkennen. Und das ist die Herausforderung, die wir weiter nachher noch sehen werden, was das bedeutet. Und deswegen gibt es eine Stelle, vielleicht können wir die mal einblenden, in Römer 10, Vers 9. Da heißt es, denn das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, sagt Paulus. Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, da ist diese zweite Komponente, die ich gesagt habe, Jesus als Herrn. Und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat und alles, was damit zusammenhängt, diese Sündenproblematik, dann wirst du errettet. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund bekennt man zum Heil. Und ich glaube, dass da was ganz Entscheidendes ist. Wenn ich die Entscheidung getroffen habe, dass Jesus mein Herr ist, dann bedeutet das immer auch, ich lasse mein altes Leben liegen und ich entscheide mich, Jesus als Herrn anzuerkennen. Und das bekenne ich vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Das machen wir, wenn wir Taufe feiern, dann fragt Heinrich diese Frage immer, oder derjenige, der tauft, glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus dein persönlicher Herr und Retter ist? Und dann antwortet diese Person vor der öffentlichen, vor der sichtbaren Welt, aber auch vor der unsichtbaren Welt, ja, ich glaube. Und ich glaube, dass dieses Bekenntnis des Glaubens was ganz Entscheidendes ist. Und deswegen stehe ich auch hier heute. Vielleicht auch, weil ich diese Erfahrung so gemacht habe, dass es eine Zeit ist, wo wir nicht wissen, wie lange haben wir Zeit. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast und du sagst, ja, ich habe ja noch Zeit. Ich weiß nicht, ob du Zeit hast. Wer gibt dir die Garantie? Dann ist es eine Sache, wo ich dich heute fragen möchte. Ich möchte es stellvertretend machen, so wie Jesus fragen würde, ob du das annehmen willst. Und ich werde zweimal fragen, mehr nicht, und kannst es überlegen. Und wenn du die Stimme des Heiligen Geistes hörst, der sagt, ja, es ist Zeit, ich soll mich jetzt entscheiden, ich soll die Sache festmachen, die ich vielleicht bisher noch nie festgemacht habe, die ich herausgeschoben habe, weil ich gesagt habe, ich habe ja noch so viel Zeit, dann ermahne ich dich und ermutige ich dich, dass du diese Entscheidung triffst. Und es gibt eine zweite Stelle kannst du die weiter reintun? In Hebräer 3, Vers 7, da heißt es deshalb, wie der Heilige Geist spricht heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Du weißt nicht, wie viel Zeit du hast. Und deswegen, wenn du spürst, dass der Heilige Geist zu dir redet und du hast diese Entscheidung noch nicht klar getroffen, dann triff diese Entscheidung. Aber nicht nur in deinem Herzen, sondern bekenne es. Und so frage ich, ist jemand heute hier, der das Reden des Heiligen Geistes spürt, der merkt, er hat noch nicht eine Entscheidung getroffen. Er hat noch nicht Jesus die Herrschaft seines Lebens übergeben. Und er spürt jetzt, Heiliger Geist redet. Bitte ich um ein Handzeichen, während die anderen die Augen schließen. Ist jemand hier? Ich frage noch einmal. Ist jemand hier, der spürt, Gott ruft ihn, die Entscheidung noch nicht getroffen? Und zeige das mit einem Handzeichen. Dankeschön. Gott segne dich. Und es braucht es, dass wir Entscheidungen treffen. Es braucht es, dass wir das zeigen. Denn wenn wir diese erste Entscheidung nur in unserem Herzen vergraben und nicht zeigen, dann werden wir keine Bekenner sein, die Mut haben, später uns auch zu Jesus zu stellen. Und vielleicht sind manche Bekehrungen von uns auch deswegen so lau, weil wir als Christen diese Entscheidung, Jesus als Herrn über alles, insbesondere auch über Menschenfurcht, nicht getroffen haben. So, es geht weiter. Vielleicht hast du das Reden gespürt und du hast doch nicht den Mut gehabt. Gott gibt uns Chancen. Aber wie gesagt, wir dürfen diese Zeitpunkte nicht verpassen. Deswegen ermutige ich euch, nach dem Gottesdienst nach vorne zu kommen, das im Gebet festzumachen und dran zu bleiben. Genau, brauche ich mal so was. Ja, es gibt kleine Dinge, große Auswirkungen haben. Ein kleines weiteres Ding ist, wie wir uns hier im Leben verhalten. Wenn wir gerettet sind, dann werden wir die Ewigkeit mit dem Herrn verbringen. Und das ist die wichtigste Entscheidung, die du treffen kannst hier auf der Erde. Die zweite Sache ist, dass die Bibel uns sehr wohl sagt, dass es auch Unterschiede gibt. Wenn wir hier bekehrt sind, und das sind die meisten, und wir haben eine Entscheidung getroffen, dann ist auch diese Zeit jetzt hier im Leben dafür relevant, welchen Platz du im Himmel hast. Wie gesagt, das ist nicht so entscheidend, wie dass du da einen Platz hast. Das ist das Allerwichtigste. Aber es gibt auch Plätze im Himmel. Und da gibt es einen Unterschied, sagt die Bibel in 2. Korinther. Es gibt etwas, was wie Holz ist, Heu und Stroh. Dinge, die wir tun, die keinen Bestand haben, die einfach verbrennen. Und es gibt Dinge, wenn ein Feuer kommt, verbrennt alles, was so Holzmaterialien sind. Und auf der anderen Seite gibt es Dinge, die werden geläutert, wie Gold und Silber. Da sind Schlacken, die werden rausgebrannt, sodass das Gold und das Silber hinterher noch viel wertvoller ist, reiner, einen höheren Reinheitsgrad aufweist. Und das ist das, was Gott auch in dieser Zeit hier tun will. Er will dein Leben reinigen. Und er will es heiligen. Und in dieser Zeit wird auch darüber befunden, nicht ob du, sondern was du später für einen Platz hast. Vielleicht klingt das so nach Leistungsdenken. Wir sagen, ach, möchte ich doch gar nicht. Ich denke später in der Ewigkeit, ich habe das gehört von einigen Prophetien, Rick Joyner und andere haben darüber geschrieben, dass manche sich zwar gefreut haben, dass sie da waren, aber gerne näher am Thron gewesen wären. Und das ist auch etwas, wenn wir die Ewigkeit bei Gott sind, hängt es hier von der Art unserer Hingabe an Gott ab, wie wir später sein werden. Und das ganz Entscheidende wird sein, das, was Bestand hat, das, was nicht Heu und Holz und Stroh und Stoppeln sind, die verbrennen, ist das, was Jesus durch dich tut. Es sind nicht Werke, die du selber tust, es ist nicht Anstrengung, sondern das ist genau das, wie nah du am Weinstock bist. Denn das, was fließt, was wirklich das Leben gibt, das sind die Werke, die Jesus, der Vater, vorbereitet hat, so wie es heißt in Epheser 2, Vers 10, und die wir tun. Das andere, was du selber tust, das wird verbrennen. Das, was du aus eigener Kraft tust, Das, was, wo du keinen Auftrag von Gott hattest. Wenn es irgendwas ist, was du tust, selbst wenn es ein geistlicher Dienst ist und du tust ihn aus eigener Kraft, das wird verbrennen. Aber das, was Gott dir gesagt hat, wo du die Stimme Gottes gehört hast, das wird bleiben und das wird Frucht bringen. Deswegen ist die Herausforderung, dass das, was wir tun, dass es Werke sind, die Gott vorbereitet hat. Das setzt natürlich voraus, dass wir diese Werke kennenlernen, dass wir diese Werke verstehen, dass wir die Stimme Gottes hören. Wenn er sagt, ich soll hier hingehen und ich gehe woanders hin, dann habe ich den Segen, den Gott geben will, nicht. Ich habe heute gehört oder gestern gehört, als ich das vorbereitet habe, Marcel, nimm kein Konzept mit. Bumm. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich nehme das Konzept doch mit. Ich fühle mich ja viel sicherer mit dem Konzept. Dann wäre es auch wieder was, wo ich mich irgendwo anklammere an eigene Sicherheiten. Und im anderen Fall sagt Gott, lass es, ich will durch dich wirken. Und irgendwann müssen wir aufhören, die Dinge zu tun, wie wir sie tun. Und müssen anfangen, das zu tun, was Gott will. Irgendwie ist heute nicht so einfach. Und entscheidend, das hast du, du hast den Vers auch gesagt, ist die Treue. Es wird entscheidend sein, welchen Platz ich später habe, wird entscheidend sein, welche Treue ich habe. Ihr kennt das Gleichnis auch von den Talenten. Ist ja bekannt, wo einer dann 10, sag ich mal 5 hat und vermehrt das, bis es 10 werden. Einer hat 2, vermehrt das, der andere vergräbt es. Und dann ist auch da eine Bibelstelle und die heißt in Matthäus 25, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Auch das hier in der Erdenzeit, in dem kleinen Bereich, wo wir sind, kommt es darauf an, war ich treu, dann wird Gott mich über vieles setzen. In der zweiten Stelle, die auch in Lukas heißt, da heißt es, recht so, du guter, treuer Knecht. Weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Das ist etwas, das zeigt das auch. Es geht um etwas Kleines und wie ich mich in diesem Kleinen verhalte, hat Auswirkungen, über was ich später gesetzt werde. Und das ganz Entscheidende ist deine Treue. Ob du in dem, was Gott dir gesagt hat, treu ist. Wenn du Bereiche merkst, wo Gott zu dir geredet hat, du warst nicht treu, dann ist einfach wichtig, dass du Buße tust, dass du ganz neu anfängst. Es ist so wie so Treppenstufen. Wenn Gott geredet hat zu dir, gesagt, du sollst was Bestimmtes tun und du tust es, dann kommst du eine Stufe höher. Wenn Gott dir wieder was Neues sagt und du tust es nicht, dann kommst du nicht höher. Und dann kann es sein, dass du 10 Jahre 20 Jahre deines Christseins verbringst, aber du kommst nicht weiter. In dem Moment, wo du Buße tust und die Dinge tust, die Gott dir aufgetragen hat, wirst du weiterkommen. Wir werden nicht automatisch geistlicher, wenn wir älter werden, sondern wir werden dann geistlicher, je mehr wir das tun, was Gott uns sagt. Deswegen sagt er, du warst im Geringsten treu. Das ist der zweite Punkt. Der erste Punkt, die Entscheidung, die wir treffen, die Auswirkung hat, wo ich bin. Die Entscheidung, die ich treffen muss für Jesus. Die zweite Sache, dass ich treu bin hier und Gott wird mich dann woanders auch in seinem Reich einsetzen. Die dritte Sache ist, ob ich in meiner Berufung lebe. Auch da gibt es kleine Bereiche, die darüber entscheiden, wie ich weiterkomme. Wenn ich immer an einem Ort bin, der nicht mein Ort ist, dann werde ich viel Zeit brauchen, viel Anstrengung gehen müssen und es wird nichts endlich rauskommen. Es ist so, wie ihr euch vorstellt, es sind zwei unterschiedliche. Einer ist vielleicht wie im Tierreich ein Hase und einer ist eine Schnecke. Wenn ich jetzt eine Schnecke bin und ich habe den Auftrag, sage ich mal, einen Baum hochzulaufen, dann kann ich das, weil ich so angelegt bin, vielleicht so eine Schleimspur habe oder was, und ich komme den Baum hoch. Und das ist aber meine Berufung. Wenn ich jetzt versuche, einen Marathon zu machen als Schnecke, werde ich vorher wahrscheinlich irgendwo ihr kennt das ja mit diesen Nacktschnecken, wenn die Sonne rauskommt, dann kommen die nicht mal mehr über den Weg rüber. Dann vertrocknen die irgendwo. Und genauso ist es, wenn der Hase den Baum hochklettern sollte, der aber einen Marathon machen sollte, ja, der wird den Baum auch nicht hochkommen. Und deswegen ist das auch so ein Ding, dass du mal innehältst und Gott fragst, was ist meine Berufung? Ich möchte in meine Berufung kommen und darin leben. Und dann werde ich da auch erfolgreich sein in dem, was ich tue. Dann wird das, was ich tue, auch Sinn machen. Es gibt andere Bereiche. Ich wollte euch, und das ist eigentlich das, was du auch gesagt hattest, als du die Körbchen rumgehen hast lassen. Mit dieser Vermehrung. Auch das sind kleine Punkte. Kleine Stücke, die wir reingeben. Entschuldigung. Weiß nicht, vielleicht das einer mal. Doch, das weg. Nur das ist nicht. Das ist nicht. Holz. Auch da gibt es Geld, was wir geben, was wir entweder festhalten, aber ein bestimmtes Geld, wo Gott sagt, wenn du mir den Zehnten gibst, dann werde ich ihn vermehren. Wenn du ihn nicht gibst, diesen kleinen Punkt nicht beachte, dann wirst du, Dankeschön, dann wirst du immer vielleicht ein Problem mit Geld haben. Du wirst nicht das haben, dass ich das vermehren werde. Schläser, Tobi, jo. Dankeschön. Und deswegen, das ist letztendlich eine Frage auch der Aussaat. Es gibt in 2. Korinther 9, Vers 8 einen Vers, wer kärglich sät oder spärlich sät, der wird kärglich ernten. Wer aber reichlich sät, der wird reichlich ernten. Und das sind diese Punkte. Es gibt diesen Kairos, diesen Punkt, habe ich gemerkt, in zeitlicher Hinsicht, wo ein bestimmter Zeitmoment ist und in diesem Zeitmoment muss ich säen. Und wenn ich da sähe, werde ich ernten. Genauso auch finanziell, wenn Gott mir von mir den Zehnten will und ich gebe ihn nicht, dann kann ich woanders säen, kann, sage ich mal, auf Börsenkurse säen und es wird nichts. Vielleicht immer ein Problem auch mit Finanzen. Und so gibt, ich wollte nur sagen, so gibt es diese Bereiche in verschiedenen Punkten. Gibt sie, was die Finanzen anbelangt. Es gibt sie auch, was die Zeit anbelangt, was den Sabbat anbelangt. Wo Gott sagt, wenn du diesen Tag hältst, wenn du diesen Tag, ich meine, wie gesagt, ist der Samstag oder der Sonntag, aber wenn du einen Tag der Woche hältst und in mir besonders weißt, werde ich dich segnen, auch an den anderen Tagen. Vielleicht können wir da auch diese Stelle genau, Jesaja 56, 6 und 7, jeder, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen, werde ich zu meinem heiligen Berg. Und das ist, denke ich, ein Beispiel dafür, für die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Dich zu dieser Gegenwart Gottes bringen und sie erfreuen im Bethaus. Das ist das, was Gott eigentlich gedacht hat. Er möchte nicht, dass wir Freude suchen irgendwo in der Welt oder wie die Welt, sondern dass wir Freude suchen in seiner Gegenwart. Und die Verheißung ist, wenn du die Arbeit ruhen lässt und all das zur Seite tust, sagt Gott, dann werde ich, und du gibst mir diese Zeit bewusst und du kommst, dann will ich dich erfreuen in meinem Bethaus. Will ich dich erfreuen mit der Gegenwart Gottes. Und auch da ist die Frage, hast du da im richtigen Zeitpunkt gesät? Was aber den Hauptpunkt ausmacht, zu dem komme ich jetzt. Und der Hauptpunkt ist, habe ich gesehen, es gibt verschiedene Zeiten und diese Zeiten, kleine Zeiten, prägen eine große Zeit. Und es ist, glaube ich, eine Gesetzmäßigkeit, die in der geistigen Welt gibt und die interessanterweise auch im Okkulten bekannt ist. Wir kennen vielleicht die Perchtenläufe, die stattfinden zwischen dem 24.12. und dem 6. Januar. Es sind 12 Nächte, die sogenannten Rauhnächte. Und interessanterweise, da kommen auch die Feiertage her, nämlich der 24. als erster Tag der Rauhnacht, der 6. als letzter Tag der Rauhnacht und die Silvesternacht als Höhepunkt der Rauhnächte. Und diese 12 Nächte sind im Okkulten immer schon ein Beispiel dafür gewesen, wie man in diesen Tagen, wie da die Stimmung ist, wird gesagt, soll Einfluss haben auf das nächste Jahr. Also die erste Nacht auf den ersten Monat, die zweite Nacht auf den zweiten Monat und so weiter. So dass man auch in der Zeit, die heißen dann eben auch Orakelnächte, dass man da dann teilweise auch dieses Bleigießen und so weiter, was da ist, war eben, dass man versucht hat, rauszufinden, weil man der Überzeugung war, und ich denke, da steckt was dahinter, dass wenn es bestimmte Zeiten gibt und wir gestalten die, dass es Auswirkungen auf etwas Größeres hat, so wie wir das vorhin gesehen haben. Und das, was mir in dem Zusammenhang bewusst geworden ist, was Gott mir gezeigt hat, denke ich, ist diese Zeit am Morgen, die stille Zeit, dass die entscheidend dafür ist, ob ich am Tag Sieg habe oder nicht. Und ich habe Gott gefragt und Gott hat mir gesagt, hat mir ein Bild gezeigt, dass hier in der Gemeinde ein Wasserstand ist, den man vergleichen kann mit Niedrigstwasser. Niedrigstwasser heißt ein ganz low level, was die stille Zeit angeht. Ich möchte jetzt nicht die Probe machen, ob das stimmt, und dich fragen, öffentlich, wie viel Zeit hast du heute mit dem Herrn verbracht? Wie viel Zeit hast du gestern Morgen mit dem Herrn verbracht? Aber ich glaube, das habe ich gemerkt, dass Gott das reinspricht und er sagt, das Problem, weshalb hier ein Problem ist, wenn man davon reden kann, liegt daran, dass Niedrigstwasserstand ist im Persönlichen. Und dieser Niedrigstwasserstand im Persönlichen führt zu einem Niedrigstwasserstand während des Tages. Und es ist so, wenn wir es nicht schaffen, in dieser Zeit morgens den Herrn zu suchen, werden wir es im Laufe des Tages nicht schaffen, weil die Zeit böse ist. Weil es so viele Ablenkungen gibt, weil wir nicht mehr am Tag in aller Regel in die Ruhe kommen. Natürlich kannst du sagen, ja, morgens kann ich nie aufstehen, ich mache das abends. Das Problem ist, dass im Laufe der Zeit so viele Sachen da sind und abends bist du oft auch fertig, müde. Und du wirst es nicht schaffen. Und ich glaube, es ist ein Prinzip auch, das finden wir in der Bibel und interessanterweise in den Psalmen, wo wir ermutigt werden und aufgefordert werden, in der Früh Gott zu suchen. Und ich glaube, dass, wenn persönlich ein Niedrigstand ist, dass der sich natürlich auswirkt in allen Bereichen, dass der sich auswirkt im Persönlichen und die Summe der persönlichen Niedrigstwasserstände hat eine Auswirkung natürlich auf die Gemeinde. Und der Weg raus bedeutet nicht, ich mache mehr Aktivitäten. Es ist völlig verkehrt, sondern ich muss in meinem Inneren die Zeit mit Gott haben. Matthäus 6, Vers 6 ist die Rede von dem stillen Kämmerchen. Da sollen wir sein, sagt Jesus. Da sollen wir die Türe schließen. Und dieses stille Kämmerchen wird nicht ersetzt durch Gemeindegebet. Ist aber andersrum. Wenn ich diese Stille mit dem Herrn nicht habe, werde ich auch kein Verlangen haben, keinen Zug haben, zum Gemeindegebet zu kommen. Und wenn ich diese stille Zeit mit dem Herrn nicht habe, werde ich nicht erfolgreich durch den Tag gehen können. Es wird einfach etwas sein, was mir in Energie fehlt, was mich nicht in die Lage da setzt, den Herausforderungen des Tages wirksam zu begegnen. Und deswegen spreche ich hier, sage ich mal, das, was ich gehört habe von Gott, spreche ich rein. Es ist wichtig für ganz viele von euch, dass ihr Buße tut und dass ihr ganz neu die Zeit mit dem Herrn sucht. Alles andere bringt nichts. Wir wollen einige Stellen mal anschauen, die ich euch noch sagen wollte. Psalm 5, Vers 4. In der Frühe wirst du meine Stimme hören. Oft ist es so, wenn ich in der Frühe nicht die Stimme höre, dann höre ich sie am Tag auch nicht. Dann ist es am Tag so laut. Was anderes ist, wenn ich in der Früh die Stimme Gottes höre und Gott sagt schon etwas, dann kann es sein, dass es wie so kurze zwischendrin, wenn ich da mal Zeiten habe, dann höre ich sie wieder, sage ich, ah ja, das war ja das, dann kann ich eine Kurskorrektur vornehmen. Aber wenn ich von vornherein nicht die Stimme Gottes höre, dann wird es mir schwer sein, sie während des Tages zu hören. Und dann brauche ich und suche irgendwo vielleicht, dass ich irgendwo diese Aufputsch kriege. Heiliger Geist, das ist ganz gut. Aber wenn ich nicht persönlich Gott suche, jeder von euch, dann wird es immer wie so ein Strohfeuer sein, was ganz schnell wieder verglimmt. Die nächste Stelle. Gibt es eine Stelle im Psalm 46. Gott hilft früh am Morgen. Und da war es interessant, das waren diese Stellen, er hilft früh am Morgen, obwohl diese Herausforderung, es ging ja auch um die Stadt Israel, Jerusalem in der Belagerung, dass letztendlich diese am Tag natürlich der Kampf und diese ganzen Dinge waren. Aber Gott hilft schon früh am Morgen, er bereitet den Sieg schon im Voraus vor, wenn früh am Morgen gebetet wird. Das ist so ähnlich wie dieses kleine Ereignis mit den Amalekitern, wo Mose betet, hat es Auswirkungen. Und so glaube ich auch, dass es eine Zeit gibt, früh am Morgen, die einen Sieg, einen Durchbruch schafft. Nächste Stelle. Am Morgen, Psalm 88, 14, möge dir mein Gebet begegnen. Klar, es kann natürlich auch des Nachts, es gibt auch Stellen, wo es heißt des Nachts oder während des Tages, aber während des Tages ist es viel schwieriger. Nächste Stelle. Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. Das ist doch das, was wir wollen. Wir wollen wirklich diese Freude haben. Und wenn wir diese Freude nicht haben, wir müssen nicht gehen und versuchen, sie nachzumachen oder irgendwie sie versuchen hervorzubringen, sondern Gott will uns diese Freude schenken. Und Gott wird uns diese Freude schenken, wenn er die Quelle der Freude ist, wenn wir nah bei ihm sind, dann wird es natürlich fließen. Alles andere ist aufgesetzt und ist hohl. Und das merkt man, wenn es so ist. Während wenn die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, das soll fließen. Aber das setzt voraus, dass ich nah am Weinstock bin. Und die nächste Stelle, die hat mich begeistert. Das ist Hosea. Da heißt es, was soll ich dir tun, Juda, da eure Gnade wie die Morgenwolke ist und wie der Tau, der früh verschwindet. Letztendlich gibt es etwas, was morgens da ist und dann verschwindet. Was ist es? Es ist der Tau. Und der Tau kommt nicht mehr am Mittag. Der Tau ist morgens da und dann ist er weg. Und genauso gibt es diese Zeiten der Gnade, wo du Gottes Stimme besonders hören kannst. Und entweder du hast diese Zeit oder du hast sie nicht. Und es begeistert mich immer, wenn ich etwas finde, habe ich ja öfter schon gesagt, wo ich im Natürlichen etwas habe. Und ganz viele Dinge im Natürlichen haben eine Entsprechung im Geistlichen. Und ich glaube, so ist es auch mit dem Tau. Ich habe vor einiger Zeit mal mit einem Winzer gesprochen und er hat mir erklärt, dass es Weinbau-Anbaugebiete gibt. Und die sind eigentlich so, man braucht eine gewisse Niederschlagszahl, ich meine, es wären 800, 900 Milliliter gewesen. Und da, wo dieses Weinbau-Anbaugebiet war, da waren nur 500 oder so. Und es war ein sehr guter Wein. Ich meine, es war im Kaiserstuhl in der Nähe gewesen. Und er sagte mir, den Rest, die Differenz zwischen den 500 und 600 beziehungsweise 8 und 900, das macht der Tau. Wir haben nicht den Niederschlag, aber wir haben den Tau. Und der Tau führt dazu, dass die Blätter einfach das aufnehmen, dass Flüssigkeit vorhanden ist. Und das führt dazu, dass eigentlich in einer Gegend, wo mit 500 bis 600 Milliliter Niederschlag zu wenig Niederschlag wäre, um einen guten Wein hervorzubringen, ein guter Wein ist. Und das bedeutet für mich, übertragen auf die stille Zeit, wenn ich diese Gnadenzeit des Taus morgens nicht nutze, dann werde ich in der Hitze des Tages nicht genügend Wasser haben, um den Tag erfolgreich zu bestehen. Versteht ihr? Während wenn ich morgens diese Zeit nutze, diese Gnadenzeit, da heißt es ja, eure Gnade, da ist eine Gnadenzeit, die Gott gibt, dann werde ich diese Zeit haben, wo Gott mich durch den Tag trägt, auch wenn die Hitze des Tages kommt. Und deswegen glaube ich, dass das ist, was Gott uns sagen will, dass wir neu anfangen müssen, ihn morgens, auch wenn es ein Opfer ist, auch wenn du Spätaufsteher bist, auch wenn du früh beginnen musst, dass du trotzdem etwas früher aufstehst, ihn suchst. Es kommt nicht auf die Länge an, aber es kommt darauf an, dass du in seine Gegenwart kommst. Es geht auch nicht um irgendeine Gesetzlichkeit. Es geht nicht darum, dass du irgendetwas abarbeitest, einen Bibelleseplan. Du sagst, dieses Kapitel muss ich lesen und zack, bin ich wieder weg, aber ich habe ja stille Zeit gemacht. Diese stille Zeit, die hier gemeint ist, ist eine intime Zeit. Du brauchst eine intime Zeit. Es ist diese Zeit, wenn wir das Bild von dem Weinstock und den Reben nehmen, wo die Rebe Saft bekommt vom Weinstock. Diese Zeit brauchst du. Wo der Herr freundlich mit dir redet, wo der Herr dir Weisung gibt, wo du seine Stimme hörst, wo du fragst, Herr, was sind die Werke, die du heute vorbereitet hast, damit ich sie tun kann? Und entweder hörst du sie dann und kannst sie tun. Manchmal sind sie ganz daneben. Er will, dass du hierhin gehst und du gehst hierhin und du sagst, ich höre nichts, ich erlebe nichts. Und Gott sagt, komm doch einfach zu mir. Meine Schafe hören meine Stimme. Und es ist eine Stelle, auch in Jakobus 4, Vers 8, da heißt es, naht euch zu Gott, so wird er sich euch nahen. Wenn du das Gefühl hast, da ist eine Trockenheit in deinem Leben, gilt für dich diese Stelle. Nahe dich zu mir, sagt dein Vater, dann nahe ich mich zu dir. Es ist wichtig, dass du das erkennst, wenn da ein Mangel ist. Du brauchst nicht nur ein schnelles Gebet um Salbung. Du brauchst diese Zeit selber und persönlich mit Gott. Du brauchst nicht mehr Dienst, sondern du brauchst mehr persönliche Zeit mit Gott. Und was wird dann passieren? Es wird dann sein wie ein römischer Brunnen. Ihr kennt das Bild? Es sind mehrere Schalen, ja, bei diesem römischen Brunnen. Und wenn Wasser ist, auf dieser ersten Schale und es ist voll, dann fließt es über auf die nächste Schale. Dann sammelt sich das da wieder, es fließt weiter. Wenn diese nächste Schale voll ist, geht es über, Überfluss auf die nächste Schale. Und das ist das, diese erste Schale ist deine persönliche Beziehung mit dem Herrn. Wenn diese Schale nicht gefüllt ist, ist doch logisch, dass diese zweite und dritte Schale nicht gefüllt sein kann. Es fängt konzentrisch an, dass du die Beziehung mit Gott wieder neu suchst. Und das ist die Herausforderung. Das ist der Kampf. Das ist das, wo jemand anderes ein Interesse hat, dass diese Zeit immer zu knapp ist. Dass da irgendwelche Ablenkungen immer sind. Telefon oder verpasst oder was weiß ich. Aber wenn diese Schale gefüllt ist, dann wird es ganz natürlich auf die nächste Schale überfließen. Und ganz natürlich auf die dritte. Dann wird es Auswirkungen in deiner Familie haben. Und dann wird es Auswirkungen in deinem Beruf haben. Dann wird es Auswirkungen in der Gemeinde haben. Aber wir müssen da anfangen. Du musst anfangen in deiner ganz persönlichen stillen Zeit. Und das, was ich vorhin gesagt habe, was für denjenigen gilt, der Jesus annimmt, Jesus glaubt, das gilt ganz besonders für uns als Gemeinde. Eine richtige Bekehrung ist da, wo Jesus der Herr ist. Was bedeutet Herr? Herr bedeutet Kyrios. Kyrios ist der, der wirklich das Sagen hat. Das war der Herr, der damals gesagt hat, du wirfst dich in den Staub und der Sklave hat sich in den Staub geworfen. Das ist das, wo, gibt es auch ein Gleichnis, was Jesus sagt, wo ich habe da manchmal Schwierigkeiten gehabt, das zu verstehen, wo es hieß, so wie so ein Hausherr, da war ein Knecht, der war den ganzen Tag auf dem Feld und dann hieß es, so, und dann kommst du nach Hause, dann machst du mir das Essen. Da habe ich gedacht, irgendwie müsste jetzt der Hausherr ihm doch das Essen geben. Und dann heißt es ja, und wenn du das dann gemacht hast, dann setz dich hin und dann darfst du auch essen. Der Knecht bekommt sein Essen. Wir sehen es bei dem verlorenen Sohn, der wusste, bei dem Knecht im Haus des Vaters, da gab es immer was zu essen, deswegen wollte er auch zurück. Aber das Entscheidende ist, da ist auch ein Herr und der kann sagen, jetzt machst du das und jetzt machst du das. Und ich glaube, dass wir da manchmal auch nochmal hingehen müssen und sagen, als ich diese Entscheidung für Jesus getroffen habe, wollte ich da nur eine Absicherung, dass ich sage, ja, wie so eine Art Lebensversicherung, dass ich später im Himmel bin. Ich glaube, was etwas anderes noch ist, was der Heilige Geist sprechen will zu dir, ist, wenn du ja, mein Diener sein willst, dann ist es wichtig, dass du gehorsam lernst, dass du genau das tust, was ich sage. Genau das, nichts anderes. Dass du mir zur Verfügung stehst. Als Mensch, der lebt, sagt Paulus, Galater 2,20, ich lebe, aber nicht mehr ich. Christus lebt in mir. Es geht nicht mehr darum, was ich jetzt für Hobbys habe, wo ich mich selbst verwirklichen möchte, was für ein Auto ich fahre, was ich... Natürlich, Gott gönnt uns Dinge. Aber ich glaube nochmal, was Gott möchte, was wichtig ist, ist, dass wir ihm ganz zur Verfügung stehen. Dass das, was er uns sagt, in der stillen Zeit, in der Zeit mit ihm, in der intimen Zeit, sage ich lieber, dass wir das tun, dass wir da bereit sind, dass es so etwas ist wie so eine Befehlszentrale am Morgen, wie so eine Sammelbesprechung, ja, im Büro, und der Herr sagt, das ist heute dran. Und dann mache ich das. Und am Abend sagt er, Mensch, hast du toll gemacht, ich gebe dir am nächsten Tag noch was anderes und vielleicht dann mehr. Und ich glaube, dass das der Weg ist, über diese konzentrischen Kreise, über diese Schalen, wo Gott auch wieder weitergehen wird. Es geht nicht um den großen Dienst nach außen. Der wird wachsen, wenn er gesund ist im Kleinen. Und was Gott sagt persönlich ist, wenn du merkst, da ist ein niedrigst Wasserstand bei dir, dann komm ganz neu zur Quelle des Lebens. Amen.